Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich hatte letzte Woche eine, ja, mal wieder ganz besondere Woche. Ich war zum Einsatz mit dem Life is Morbus, mit unserem Jugendbus der Barmer Zeltmission in Gevelsberg. Und was die Gevelsberger im Laufe der Jahre, weil sie immer wieder den Bus haben, letztlich an Kontakten haben, das hat mich begeistert. Nachmittags zur wir machen immer, neben dem Spiel und Sport wird dann immer eine Denkpause gemacht, sowohl für die Kids als auch für die Teenies. Und dann wird Gottes Wort verkündigt. Eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem auch wie leise die Kinder oder die Teenies sind. Nachmittags 40 bis 50 fremde Kinder auf dem Platz, die zuhören, dass Gott für sie sorgt, die zuhören, die mitbekommen, was die Bibel sagt. Abends bei den Teenies war es etwas weniger, außer an den beiden Tagen, wo ein Kickerturnier und Fußballturnier war. Dann ist der Platz natürlich voll. Ja, ich habe dieses Fern nicht bis zum Ende ausgehalten, weil das dann immer abends bis teilweise 22 Uhr, 23 Uhr ging und dann noch aufgeräumt werden musste. Ich habe das den Jugendlichen von Gevelsberg überlassen. Und habe mich einfach gefreut über diese Motivation. Habe mich gefreut, dass die Grundlage, weswegen sie das überhaupt machen, dass die Grundlage wirklich dieser feste, absolute Glaube ist, dass es wichtig ist, dass wir den Menschen von Jesus Christus erzählen. Und ich möchte heute uns einmal fragen, jeden Einzelnen für sich, wie sieht dein Glaube aus? Ist es wirklich ein fester Glaube, eine feste Gewissheit, dass Jesus Christus lebt? Wir haben in der Bibel einen Vers, der uns so die Definition Gottes für den Glauben sagt. Und das ist Hebräer 11, Vers 1. Da steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und dann kommt eine ganze Reihe, ja, von Menschen, die Zeugnis erlangt haben, weil sie fest geglaubt haben. Aber davor steht noch dieser Vers 3. Und der begeistert mich immer wieder. Und das ist die Frage, wie stehst auch du dazu? Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Wie siehst du das? Was stimmt? Glauben wir wirklich daran, dass Gott sprach und es wurde? So wie es in 1. Mose 1 tatsächlich steht. Und Gott sprach, 1. Mose 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Ja, Gott sprach und es wurde Licht. Gott hat den Menschen geschaffen. Und auch das ist etwas, was die Menschen heute ja eigentlich gar nicht mehr wissen wollen. Wir sind irgendwann, gemäß dem, was die Menschen uns weismachen wollen, sind wir so aus, ja, einem kriechenden Tier zum Affen und weiter dann zum Menschen geworden. Glaubst du das wirklich? Oder glaubst du daran, dass der große Gott, der so genial ist, dass er wirklich die ganze Erde geschaffen hat, die Besonderheiten der Erde geschaffen hat, alles, was an Bäumen da war, alles, was an Pflanzen da ist, dass er es geschaffen hat? Glaubst du daran? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Gott in den 7 Tagen, so wie es in der Schöpfungsgeschichte steht, ja eigentlich, nein, in den 6 Tagen, dass er alles geschaffen hat, dass er wirklich alles sehr gut geschaffen hat und am 7. Tag ruhte. Und dann lesen wir, und das Kapitel wollen wir einmal kurz lesen, dann lesen wir aus 1. Mose 2, das ist wie so eine Blende hinein in den sechsten Tag. So wurde der Himmel und die Erde und all ihr Herr vollendet, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn in ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Und jetzt kommt so diese Rückblende auf den sechsten Tag. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprossen, denn Gott der Herr hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist, und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es auch Bedalachharz und den Schohamstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch, und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel, der fließt gegenüber von Assur, und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Soweit zunächst das, was Gott geschaffen hat, in absoluter Reinheit. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, weil wir wissen alle, dass wir nachher an dem, was wir gleich noch uns anschauen werden, dass wir alle darunter leiden, nämlich an der Sünde, an dem, was ja Adam und Eva, als sie gesündigt haben, dann, ich möchte es mal so nennen, uns angetan haben, was sich bis zu uns hindurchgezogen hat. Aber hier war noch alles wahr. Rein. Mann und Frau zusammen, in absoluter Reinheit, sie schämten sich nicht, obwohl sie nackt waren. Gott hatte sie gemacht in Vollkommenheit. Er hatte gesehen und gestattet mir das so zu sagen, ich habe es auch schon öfters hier gesagt, dass wir Männer offensichtlich hilfsbedürftig sind und einfach eine Frau brauchen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das ist etwas, was zu dieser Zeit hier, in dieser Reinheit und auch vor allen Dingen in dieser Gemeinschaft mit Gott, etwas ist, was wir uns gar nicht vorstellen können, was das eigentlich bedeutet hat. Aber, und das ist das, was wir dann in Kapitel 3 von 1. Mose lesen, dass der Teufel, der Widersacher von Anfang, und hier ist ja nun mal die Anfang der Menschheitsgeschichte, der Widersacher von Anfang kommt dann zu Eva, zu der Frau. Es hieß noch ganz klar in dem Text vorher, von allem durften sie essen, nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, da sollten sie von lassen. Und die Schlange, das ist jetzt 1. Mose 3, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? War gar nicht Gottes Aussage. Da sagt die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Im Endeffekt, diese Aussage, die der Teufel hier gegenüber der Frau trifft, die ist nicht falsch. Weil in dem Moment, wo jetzt Adam und Eva zuerst, und er gab dann auch Adam auch von der Frucht, wo sie davon gegessen haben, haben sie erkannt, Gut und Böse. Und auf einmal war auch das Böse in ihnen drin. Und auf einmal schämten sie sich und stellten fest, dass sie nackt waren, weil sie Gott in diesem kleinen Gebot nicht gehorcht hatten. Und das ist etwas, was sich dann weiter ja durch die ganze Menschheit durchzieht. Du kannst die Leitplanken rechts und links setzen, wo du willst. Der Mensch versucht immer, und ich nehme mich davon nicht mit aus, versucht immer noch so ein kleines bisschen drüber wegzugehen. Und Gott meint es gut mit dir. Wenn Gott die Ehe gestiftet hat, von Mann und Frau, und auch, dass sie sich mehren sollen, dass sie entsprechend ja Kinder zeugen sollen, damit die Erde bevölkert wird, dann geht der Mensch immer noch so ein kleines Stückchen darüber hinaus. Mann und Frau, bis dass der Tod sie scheidet, ach nee, das brauchen wir doch nicht. Da können wir doch irgendwann mal sagen, Scheidung ist doch gar nicht so schlimm. Und es zieht sich ja schon in die Bibel hinein. In der ganzen Geschichte, die die Bibel uns von der Menschheit erklärt. Wie oft gerade dieses Thema, gerade das Thema von Seitensprung, das Thema von Sexualität, das Thema von Scheidung, von ja, kaputten Beziehungen sich auch durch die Bibel durchzieht. Selbst Männer Gottes waren da nicht von gefeit. Und lasst uns wirklich alle immer wieder darüber nachdenken, wie wichtig es ist, dass wir gerade auch die Ehe, es ist für mich immer wieder ein besonderes Thema, dass wir aber diese Ehe wirklich für heilig halten und dass wir die Ehe entsprechend auch leben. Aber das soll heute gar nicht so dieses entscheidende Thema sein. Das entscheidende Thema ist, der Mensch hat gesündigt. Und damit wurde er von Gott getrennt. Er wurde aus dem Garten vertrieben. Zu den Frauen wurde gesagt, dass sie mit Mühsal ihre Schwangerschaft haben werden. und mit Schmerzen ihre Kinder gebären werden. Das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich nun mal ein Mann bin, wie schwierig das ist. Aber ich habe gehört, dass wir Männer gar nicht in der Lage wären, solche Schmerzen auszuhalten. Aber auch zu Adam wurde gesagt, dass er jetzt, weil er der Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, das ist 1. Mose 3, Vers 17, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Jeder, der mal einen Gemüsegarten hatte oder auch einen Blumengarten hat, weiß, was das bedeutet. Die Dornen und Disteln lassen sich letztlich nicht ausrotten. Irgendwo kommt das Unkraut immer wieder. Eine Folge der Sünde, eine Folge dessen, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat, dass er die Gebote Gottes nicht gehalten hat, das eine Gebot Gottes nicht gehalten hat. Und so bleibt dann die Frage, und die ganz entscheidende Frage, wie kann der Mensch wieder zu Gott kommen? Er war von Gott getrennt, und auch die ganzen Männer und Frauen im Alten Testament, die konsequent Gott nachgefolgt sind. Ja, das lesen wir in Hebräer 11, wie sie durch den Glauben an Gott vieles erlebt haben mit Gott. Wie Gott sein Volk aus der Gefangenschaft befreit hat. Das sind alles Sachen, ja auch wie das Volk Israel in der Wüste die Opfer dargebracht hat, um ja die vergangenen Sünden hinwegzunehmen. Aber es war nie etwas, was die Sünde selbst hinweggenommen hat. Bis das dann, so nennt es die Bibel, die Fülle der Zeit gekommen war und Gott seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus. Geboren von einer Frau, geboren und unter Gesetz. Und das ist der einzige Mensch, der jemals auf der Erde gelebt hat, der überhaupt diese Rettung, diese Möglichkeit bringen konnte, dass Menschen wieder in eine direkte Beziehung zu Gott kommen können. Dass sie, ja noch viel mehr, dass sie zu einem Gott, einem heiligen und gerechten Gott im Himmel, aber lieber Vater sagen dürfen. Jesus Christus, er ist auf diese Erde gekommen. Er hat den Menschen Gutes gezeigt. Er hat Kranke geheilt. Er hat den Menschen die Liebe Gottes gezeigt. Wir lesen in Johannes 1 auch so ein ganz markanter Vers. Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Diese Charaktereigenschaften Gottes hat unser lieber Herr Jesus den Menschen der damaligen Zeit kundgemacht. Und alles das, was uns aufgeschrieben ist, er hat es auch uns kundgemacht in diesem Buch in der Bibel, die absolute Wahrheit ist. Aber, und das ist mir auch in diesem Zusammenhang ganz wichtig, diese ganze Liebe des Herrn Jesus hörte da auf. Nein, sie war immer noch da, die Liebe des Herrn Jesus. Aber er zeigte den Menschen ganz klar, dass es auch Grenzen gibt. Die Käufer und Verkäufer im Tempel, die hat er rausgeschmissen. Mein Haus ist ein Bethaus. Er hat sie sogar mit Peitschenhieben rausgetrieben. Man muss sich das mal vorstellen. Aber er hat das nicht getan, weil er diese Menschen nicht geliebt hat, sondern weil es ihm auch um die Heiligkeit und Gerechtigkeit seines Vaters, unseres Gottes, seines Gottes ging. Deshalb ist es so, dass es auch uns gut tut, wenn wir wirklich den Herrn Jesus Christus angenommen haben, wenn wir wirklich ihn im Glauben angenommen haben, ist es gut, dass auch wir die Grenzen, die uns die Bibel zeigt, aufzeigt, dass wir sie wirklich einhalten. Aber zunächst einmal bleiben wir noch bei Jesus Christus, der ja den Menschen diese Liebe gezeigt hat, aber dann auch aus Liebe zu mir und dir ans Kreuz gegangen ist. Er, und das war der Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt in Gemeinschaft mit seinem Sohn, er wollte die Sünde der Welt tragen. Wenn wir das lesen, im Garten Gethsemane, da merken wir, wie schwer es dem Herrn Jesus war, weil er ja genau wusste, was dann anschließend nach dem Garten Gethsemane auf ihn zukam. Lass uns den Bibeltext lesen, Lukas 22, Abvers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber in den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück, kniete nieder und betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet und kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Hier sehen wir, wie der Herr Jesus in anderer Stelle heißt es, glaube ich, in ringendem Kampfe war, wie er wirklich diese Schwere des Gerichtes, und das können wir uns nicht vorstellen, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Wenn ich mir überlege, wie viel ich in meinem Leben gesündigt habe, wie viel mir auch heute immer noch wieder an Sünde passiert, ein Fehlverhalten passiert, denn Sünde ist ja nichts anderes als das Fehlverhalten gegen die Regeln Gottes. Und die hat der Herr Jesus für mich getragen und für jeden einzelnen Menschen, der an ihn glaubt. Hier sind wir vielleicht 70 Menschen. Heute Morgen treffen sich in Deutschland in wahrscheinlich mehr als 300, 500 Gemeinden Menschen, die wiedergeboren sind. Alle diese Sünden hat er getragen. Das, was da passiert ist in den 3 Stunden der Finsternis, da können wir nur anbetend vorstehen. Da können wir ihm nur, unserem Herrn und Heiland, von Herzen danken, dass er das getan hat. Aber die Frage ist auch an der Stelle, hat er es auch für dich getan? Oder ist dein Glaube vielleicht ganz woanders verankert? Naja, das wird schon gut gehen. Wir werden ja sehen, was passiert. Es ist ja noch keiner zurückgekommen, der uns erzählen kann, was da ist. Du kannst mir ja viel erzählen. Das ist ja das, was man auf der Straße hört, wenn man in der Mission unterwegs ist. Hast du deine Schuld einmal vor Gott bekannt und erkannt, dass du ein Sünder bist, dass du keine Chance hast, von aus dir heraus dem heiligen Gott zu begegnen, ohne tot umzufallen? Hast du das einmal überlegt? Wenn auch nicht, dann kann ich dir nur sagen, tu es. Heute ist noch die Möglichkeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sondern kommt zu ihm, diesem liebenden Gott, der Jesus Christus aus dem Himmel auf die Erde gesandt hat, um die Menschen, um den einzelnen Menschen, der an ihn glaubt, ja, mit Gott zu versöhnen. Wir, die wir das angenommen haben, haben alle nicht sonst was dafür geleistet, sondern wir sind begnadigt. Das heißt, wir haben nichts dazu getan. Der Mörder, der um eine Begnadigung bittet, der kann nur schreiben, ich sehe das alles ein, dass ich das falsch gemacht habe und ich bitte darum, begnadigt zu werden. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland noch funktioniert. Ich weiß, in Amerika, wenn es um die Todesstrafe geht, da werden ja noch solche Gnadengesuche dann geschrieben. Aber wenn der schreibt, du musst mich begnadigen, weil ich so ein toller Kerl bin, da wird jeder sagen, warum soll ich den jetzt in die Freiheit entlassen? Der hat ja gar nicht begriffen, was er getan hat. Begnadigt sind wir durch Jesus Christus. Und nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das ist einer der entscheidenden Punkte übrigens zu all den anderen Weltreligionen. Bei allen anderen Weltreligionen muss ich mich als Mensch anstrengen, um im Weiteren, in der Ewigkeit, in der Reinkarnation oder was auch immer, vielleicht die Chance zu haben, etwas Besseres dann zu erleben. Der Moslem hat das Problem, er weiß gar nicht, ob Allah ihn vielleicht überhaupt sich mal wieder an ihn erinnert. Aber wichtig ist schon mal, der hat ja zwei Vögel, jeweils eine rechte Seite, eine linke Seite, eine gute, eine böse, dass das mindestens ausgeglichen ist. Und wenn er seine Pilgerfahrt gemacht hat, in dem Moment ist das schon mal alles ausgelöscht, vor allen Dingen die schlechten. Aber da muss er sich wieder anstrengen, dass er nichts Böses tut, sonst hat er das gleiche Dilemma wieder. Und der Glaube von uns Christen, der auf diesem Buch, auf der Bibel basiert, ist die einzige, wo der Gott sich zu uns gewandt hat. Wie eine Strickleiter. Von oben, vom Himmel herab hat er den Herrn Jesus gegeben und nun können wir, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, wenn wir an diese Verbindung zu Gott glauben, können wir dort ja mit Gott in Verbindung treten. Deshalb, ich kann dich nur dazu einladen, dass du verstehst, dass Jesus Christus auch für dich gestorben ist, dass er dich lieb hat. Unendlich lieb hat. Er ist für dich in den Tod gegangen und er möchte, dass du das begreifst und ergreifst. Und dass du an ihn glaubst. Und in dem Zusammenhang möchte ich, ja, eigentlich wahrscheinlich der erste Mensch, der überhaupt in der Ewigkeit zu dem Herrn Jesus gehen durfte, möchte ich uns nochmal darauf hinlenken, unseren Blick darauf hinlenken. Wir haben eben gelesen, und jetzt gehen wir in der Geschichte unseres Herrn und Heilandes weiter, wir haben gelesen, dass er im Garten Gethsemane gebetet hat, dann wurde er gefangen genommen, dann kam dieser Scheinprozess, der am Ende dazu führte, dass Pilatus sagte, ich finde keine Schuld an ihm, aber nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn. Dann lesen wir, und lasst uns diesen Bibeltext auch lesen, in Lukas 23, Vers 33. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Merken wir die Liebe unseres Herrn Jesus, die auch da noch ausstrahlt. Er wird ans Kreuz genagelt Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber, und damit sind die Römer gemeint, die ihn kreuzigten, verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es hüllten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischer, lateinischer, hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese beiden gehängten Übeltäter, die dort auch an den beiden Kreuzen rechts und links vom Herrn Jesus hingen, wie unterschiedlich sind die beiden. Der eine sagt, na, wenn du der Christus bist, vor allem eigentlich ganz interessant, dann rette dich selbst und uns. Er merkte, dass es mit seinem Leben zu Ende ging. Und er wollte gerettet werden. Aber was wäre das gewesen, wenn der Herr Jesus das getan hätte? Dann wären wir alle verloren in Ewigkeit. Was sagt der andere? Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Die ewige Gottesferne wartet auf jeden, der das eben nicht erkennt. Der einfach nur sagt, ich will gerettet werden. Nein, dieser Zweite sagt, wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Er hat begriffen, dass er zu Recht verurteilt ist zu dem Tod am Kreuz. Dass dieses menschliche Urteil, was sicherlich auf irgendwelchen Taten bestand und offensichtlich auch zu Recht war, wie er hier ja sagt, dass das absolut in Ordnung war. Aber dieser Jesus hat nichts Ungeziemendes getan. Er erkannte, dass er ein Sünder war. Und dann sagte er, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und das ist das, was dazu führt, dass der Herr Jesus ihm sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist diese Zusage, die dieser gehängte Übeltäter dort bekommen hat vom Herrn Jesus. Das dürfen wir dann in den ganzen Briefen auch weiter lesen. Dass jeder, der seine Sünde bekennt, jeder, der wirklich erkennt, dass er keinen Bestand vor dem heiligen Gott hat und Jesus Christus braucht damit, weil Jesus Christus für ihn gestorben ist, dass der dann ewiges Leben hat. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das dürfen alle die, die den Herrn Jesus angenommen haben, schon heute erfahren. Diese Nähe zum Herrn Jesus. Wenn wir heute Morgen in der ersten Stunde das Mahl gefeiert haben, uns daran erinnert haben, was der Herr Jesus für uns getan hat. Was ist das für eine Herrlichkeit? Er ist für mich, er ist für dich gestorben. Wir dürfen wissen, dass wir in Ewigkeit bei ihm, unserem Herrn und Heiland, sein werden. Und nicht in der ewigen Gottesferne. Weil der Herr Jesus es zugesagt hat. Jeder, der an mich glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und der Herr Jesus ist nicht in die Welt gekommen, wenn wir Johannes 3, Vers 17 lesen, ist nicht in die Welt gekommen, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn gerettet wird. Er möchte, dass du, wenn du es noch nicht begriffen hast, heute zu ihm kommst, erkennst, dass du ein Sünder bist und ihn annimmst, um in Ewigkeit bei ihm zu sein. Ich freue mich darauf, einmal bei dem Herrn Jesus zu sein, und ich freue mich darauf zu wissen, auch hier schon zu wissen, dass er mich mit dem heiligen Gott auf ewig versöhnt hat.
Christoph hat schon zwei Bibelstellen von dreien vorgelesen, die einen sehr kostbaren Gedanken beinhalten, der wirklich mir den Herrn Jesus sehr groß gemacht hat, und die möchte ich uns noch ganz kurz nochmal vorlesen. Die erste haben wir gelesen in 1. Mose 3, Vers 19. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Wissen wir, wie oft das Wort Schweiß in der Bibel vorkommt? Schweißtuch kommt 4-mal vor. Das Wort Schweiß kommt 3-mal in Gottes Wort vor. Die eine Stelle ist hier, da ist davon geschrieben, was der Mensch ja als Folge der Sünde tun wird. Arbeiten, sein Brot essen im Schweiße seines Angesichts. Die andere Stelle ist in Hesekiel 44, Vers 18. Leinene Kopfbunde sollen auf ihrem Haupt sein und leinene Beinkleider an ihren Hüften. Sie sollen sich nicht in Schweiß gürten. Hier wird beschrieben, der zukünftige Tempel, der im tausendjährigen Reich sein wird. Da wird Schweiß keine Rolle mehr spielen, wenn ich das so sagen darf. Es sollte nicht an den Priestern gefunden werden. Es wird nichts mit ihrem Dienst zu tun haben. Aber es gibt nur einen einzigen Menschen in der Bibel, von dem berichtet wird, dass er geschwitzt hat. Und die Stelle haben wir eben auch gelesen, und die möchte ich nochmal aufschlagen in Lukas 22. Da steht in Vers 44, und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger, und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Macht uns das den Herrn Jesus nicht groß? Der Mensch hatte alles verdorben. Als Folge seines Verderbens soll er sein Brot im Schweiß essen. Und wir wissen, dass es so geworden ist. Jeder kennt es von seiner Arbeit. Es ist mühsam. Es ist oft nichts Freudiges daran. Und so gut Arbeit ist, so sehr spüren wir doch auch manches Mal, dass es eine Folge der Sünde ist, zumindest in der Art und Weise, wie wir sie heute tun müssen. Arbeit an sich nicht, die gab es auch vor dem Sündenfall, aber so, wie wir sie heute tun. Die Aussicht auf die Zukunft hat nichts mehr mit Schweiß zu tun, aber damit es nötig, damit das wahr werden konnte, ja, dafür wurde der Schweiß des Herrn Jesus wie große Blutstropfen. Dieser Schatten des Gerichtes am Kreuz von Golgatha, er brachte ihn dazu, auf seine Knie zu fallen vor seinem Gott und Vater. Sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen. Und auch, wir müssen uns das mal vorstellen, der Kelch, so nimm ihn von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Was mag das für den Herrn Jesus gewesen sein? Wie mag dieses Gericht gewesen sein, wo keiner Zutritt zu hatte? Die Sonne verdunkelte sich, niemand konnte sehen, was geschah. Aber die Schatten dieses Gerichtes brachten den Herrn Jesus dazu, dass sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen. Und so darf das auch für uns wirklich unser Herz ermuntern und erfreuen, dass der Herr Jesus so ein großes Gericht getragen hat. Sein Schweiß wie große Blutstropfen. Ich hoffe, es füllt unser Herz immer wieder mit Anbetung, wenn wir darüber nachdenken.